Oh, diesmal gab es weniger
Latenz. Herzlich willkommen.
Geführt.
Oh, ja, Entschuldigung, du hast du mir in die Anmoderation gelabert.
Sorry, ich wusste nicht, dass du hier in Kaltstadt hinlegst. Es tut mir leid.
Ich wollte einmal mal wieder professionell sein und wie immer in meinem Leben kommt mir René Wiesen, irgendwie so heißt
er, Wiesen,
Wiesenmensch dazwischen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was auch immer, dem Gaming-Podcast, in dem es um was auch immer geht. Wir haben die Feiertage hinter uns gebracht und nehmen unsere erste Aufnahme 2021 auf, die ihr wahrscheinlich irgendwann so Mitte 2022 hören werdet, wenn wir mit dem Schneiden hinterherkommen einigermaßen. Ich habe mir heute ein Thema überlegt. Bevor ich aber sage, welches Thema das ist, fände ich es super, wenn wir uns einmal kurz alle vorstellen. Ich bin Matthias.
Ich bin René.
Ah, fuck.
Ja. Jetzt hast du einmal nicht weitergegeben und es klappt trotzdem nicht.
Naja, wer ist denn noch da so?
Ich bin die Lisa.
Stimmt.
Hallo, ich bin Mandy.
Hervorragend. Tatsächlich eine Vierer-Konstellation, die wir so, glaube ich, auch noch gar nicht hatten, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube tatsächlich, das hatten wir noch nicht.
Da können wir ja jetzt Mädchen gegen Jungs machen.
Ich gehe jetzt schon auf die Mädchenseite.
Okay. Ich auch, ich komme mit.
Ich wollte gerade sagen, haben wir überhaupt eine Jungenseite?
Ja, nee. Warten wir mal, vielleicht kommt noch jemand in den Discord rein gehackt.
Ja, weil es ist so begehrt, sich in unseren Discord rein zu hacken. Ja,
irgendwo ist gerade eine Alarmglocke angegangen, dass wir aufnehmen.
Ja, ganz oben, aber auch irgendwo ganz oben. So, wir reden heute über ein Thema, das so ein bisschen auch sehr gut zu dem vergangenen Jahr passt. Und zwar soll es um Hype gehen, aber nicht nur um Hype, sondern ich habe mir überlegt, wir reden über Hype und Hass und wie beides vielleicht auch ein wenig zusammenhängt. Das ist vielleicht so einer Frage, die wir innerhalb der nächsten wie viele Minuten noch immer nachgehen werden. Folgt Hass auf Hype oder muss das zusammenhängen, ja oder nein? Und die erste Frage, die ich da gerne in die Runde schmeißen möchte, und ich sage jetzt einfach, ich bestimme und sage, ich fange mit Lisa an. Und zwar eine ganz einfache Frage: Kannst du dich erinnern in Bezug auf Videospiele, wann du das letzte Mal, beziehungsweise ob du überhaupt schon mal, und wenn ja, wann das letzte Mal so richtig gehypt auf ein Spiel warst?
Nee. Also ich war tatsächlich noch nie richtig gehypt auf ein Spiel, aber ich bin, glaube ich, auch kein Mensch dafür einfach. Also ich freue mich halt extrem auf Spiele, aber nie in einem Level von Hype. Also zum Beispiel auf Final Fantasy VII, das Remake, habe ich mich mega dolle gefreut. Ich habe jeden einzelnen Trailer mitgenommen. Ich habe mich immer gefreut, wenn es neue Infos gab, auch wenn die immer ein Jahr auseinanderlagen oder so. Aber ich habe nie irgendwie einen Punkt erlebt, wo ich dachte, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel, sondern ich habe mich die ganze Zeit drauf gefreut. Aber selbst in dem Fall war ich halt nie gehypt. Also ja, dieses Level erreiche ich nie, aber deshalb erreiche ich Gott sei Dank auch nie dieses Rock Bottom. Also ich hatte es auch noch nie erlebt, dass ich super doll enttäuscht von dem Spiel war.
Ja.
Das ist eigentlich eine ganz gute Balance.
Das stimmt. Wie sieht es bei dir aus, René?
Ich glaube, das letzte Mal war The Legend of Zelda Breath of the Wild. Aber es kann auch sein, dass dazwischen noch mal was bisher kam, von dem ich gehypt war. Aber dann kann ich mich gerade zumindest nicht mehr dran erinnern. Aber eigentlich bei jeder Ankündigung von einem neuen Zelda-Spiel bin ich ziemlich aufgeregt und gehe dann auch immer bisher ja auch aus Erfahrung davon aus, dass das total geil wird. Und kaufe mir dann meistens auch die Nintendo-Konsolen, auf denen das spielbar sein wird. In erster Linie deswegen und alles andere, was ich mir dann so kaufe, ist so obendrauf. Aber ja, also Zelda immer System-Seller und immer ganz große Vorfreude. Ich weiß aber nicht, ob ich es Hype nennen würde, weil zum Hype gehört ja eigentlich so ein bisschen dazu, dass man sich so einer Massendynamik anschließt, oder?
Vielleicht. Ich glaube, dass da würde ich gerne dann im Anschluss noch
okay, mal okay, ja, sorry, ich wollte nicht zu weit vorgreifen. Aber ja, Zelda.
Miandi, was ist es denn bei dir?
Also ich musste auch lange überlegen, weil ich mich zurückerinnere, immer wenn ich einen Hype erlebt habe, mündete es in Enttäuschung. Und ich glaube, das letzte Mal, wo ich so einen richtigen Hype, wo ich mich richtig gefreut habe, war Fallout 4 tatsächlich. Oh. Das liegt daran, dass ich halt großer Fallout 3-Fan war und bin. Und immer in so im Zusammenhang mit irgendeiner Reihe, wenn ich weiß, da kommt ein neuer Teil, dann habe ich mich immer halt übelst gefreut. Und bei Fallout 4 war es dann auch so, da habe ich Wände eingerissen auf der Gamescom.
Wirklich Wände eingerissen oder
metaphorisch?
Nein. wenn ich da ein bisschen ausholen muss, das war tatsächlich so, dass ich mit meinem Bruder in der Schlange bei Fallout 4 stand. Und ich habe immer ein bisschen gefilmt, meinen Werdegang auf der Gamescom, während ich da war. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, so, jetzt filmen, wie ich die Wand hier einreiße, weil ich so gehypt war. Und ich habe dann das tatsächlich da an der Wand gerüttelt. Und das Allertraurigste daran, was auch nochmal eine Enttäuschung ist, mein Bruder hat das nicht richtig gefilmt, der hat den falschen Knopf gedrückt und das existiert nur noch in meiner Erinnerung, dieses wundervolle Erlebnis. Und ja, also ich war sehr gehypt, aber sehr enttäuscht, weil das Spiel nicht ganz meinen Erwartungen entsprachen hat. Beziehungsweise, ich glaube auch, aber da will ich jetzt nicht so viel vorwegnehmen, weil ich glaube, sowas werden wir auch noch besprechen, dass wenn man zu großen Hype empfindet, dass man vielleicht sehr oft eine Enttäuschung erlebt. Mhm. Ja.
Bei mir war es auch ein Zelda-Spiel, allerdings das Twilight Princess, wo ich das letzte Mal wirklich sowas...
Oder? Bitte? Das Remake oder bei Erstveröffentlichung?
Oder Remaster? Bei Erstveröffentlichung. Auf der Wii. Also das so war, lange her. Das ist wirklich, wenn ich zurückdenke, das letzte Mal, dass ich wirklich Hype erlebt habe, wo ich wirklich, wirklich, also was ich selbst das definiere für als Hype, war... Twilight Princess, weil es bei mir zusammenhing, auch mit mir die Wii zu kaufen. Ich glaube, das hatte ich ja schon mal diese Anekdote erzählt, da irgendwie in den Kaufhof reinzustürmen und Omas zur Seite zu schubsen.
Auch Wände eingerissen.
Nur auch Wände eingerissen, nur um eine Wii und halt Zelda Twilight Princess zu haben und zu spielen. Das war das letzte Mal, dass ich wirklich einen Hype erlebt habe. Aber das bringt mich dann eben zu der nächsten Frage direkt. Ich werfe die einfach mal in die Runde und wer zuerst anfangen möchte, der kann zuerst anfangen. Was ist denn die Definition von Hype für dich? Fragezeichen.
Also ich hatte es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, da gehört so eine sich wechselseitig bedingte Dynamik zwischen mehreren Personen dazu. Also ich würde, glaube ich, nicht Hype dazu sagen, wenn ich ganz isoliert, was ja auch ein bisschen eigentlich unrealistisch ist, aber so ganz isoliert für mich selbst eine Meldung wahrnehme oder Spielmaterial oder was auch immer, nur eine Ankündigung und dann meine Vorfreude immer wieder steige. Also ich kann natürlich das auch so, ich kann auch im Kopf Ping-Pong spielen und dann quasi so einen Gedanken aufgreifen, da entsteht ein Gefühl draus und aus diesem Gefühl entsteht der nächste Gedanke und so. Also ich kann mich schon selbst auch so hochpeitschen, aber als Hype würde ich es erst bezeichnen, wenn genau das, was ich gerade beschrieben habe, so zwischeneinander, zwischen mehreren Leuten, halt auch so parasozial, also Leute, die ich jetzt nicht unbedingt alle persönlich kenne, dass man sich so gegenseitig anfeuert. Und ja. Und ich würde sagen...
Also vielleicht auch so ein bisschen, dass man der Community angehören muss, eigentlich...
Ja, also,
Community weit gefasst jetzt?
Ich würde sagen, entweder man gehört einer Community an oder man wird kurz mal ein Teil von einer Gruppe, so Kleinstgruppenprinzipmäßig, indem man eigentlich nur dieses eine Merkmal teilt. Und zwar, dass man dieses Spiel feiert. Und diese Gemeinsamkeit reicht dann halt irgendwie schon aus, dass man sich so als Gruppe fühlt und dann vielleicht auch, ich würde sagen, an dem Punkt, an dem es ein Hype ist, nimmt man dann nur noch die Dinge ernst, die aus dieser Gruppe heraus auch entstehen. Also
ja.
Die Bewertung von einzelnen Sachen, die sind dann, da schottet man sich ab, wenn das von Leuten kommt, die vielleicht nicht von Anfang an sich so drauf eingeschossen haben, dass das gut sein muss. Und auch die Enttäuschung, also das so das das Gegenteil von dem, wenn man sich dann irgendwann so drauf einigt, dass man irgendwie enttäuscht wurde, dass die Erwartungen nicht erfüllt wurden oder so. Das müsste dann auch so aus dieser Gruppe kommen, mit der man sich schon vorher einigt. Also
eine kollektive Enttäuschung eigentlich so ein bisschen.
Ja, irgendwie schon, genau. Ja. Also die kann natürlich individuell anfangen, aber die schlägt dann so, die greift dann so über auf die anderen Gruppenmitglieder.
Und bei dir, Lisa, weil es fand ich interessant, wenn du sagst, du hast dich schon sehr gefreut auf Remake von Final Fantasy VII und hast dir auch Trailer und so angeguckt, aber würdest es nicht Hype nennen? Wie wäre denn für dich, sage ich mal, wann wäre die Schwelle überschritten, dass es dann doch Hype gewesen wäre für dich?
Also neben dem Community-Aspekt, den René gerade schon gebracht hat und dieses Extrem von total Freuen und total Enttäuschung, die dann relativ nah beieinander liegt, gehört für mich auf jeden Fall auch so eine sehr kindliche, irgendwo auch naive und sehr unreflektierte, aber in einem positiven Sinne, auch wenn das sehr negativ besetzte Wörter sind, Freude dazu. Also, dass man die Kritiken ignoriert und sagt, nee, das wird auf jeden Fall richtig geil und einfach so eine krass positive Erwartungshaltung hat, die man vielleicht sonst nur von Kindern kennt und die man als Erwachsener ansonsten auch nicht mehr so doll erlebt in der Form, würde ich sagen. Ja, genau. Also richtig positive Gefühle quasi dem Spiel gegenüber zu haben, nicht richtig zu so wahrhaben zu wollen, dass es vielleicht auch negative Punkte geben könnte, und halt dieser krasse Community-Aspekt. Das würde für mich einen Hype ausmachen.
Also eigentlich wirklich uneingeschränkte Freude. Eine Freude, die man sich nicht irgendwie betrüben lässt durch kritische Stimmen oder durch Selbstreflexion. Also das sehe ich, da bin ich wirklich auch ganz bei dir. Das ist ja auch für mich so dieses Hype, auch genau der Verlust, oder vielleicht war er auch dann nie da, von kritischer Distanz dazu und so ein bisschen auch fähig zu sein, trotz der Freude irgendwie, die man darauf hat, die Möglichkeit offen zu lassen, dass es nicht so geil wird, wie man sich das vorstellt, auch kritische Stimmen zuzulassen oder zum Beispiel auch die Möglichkeit, zum Beispiel auch, finde ich, Gleichzeitigkeiten zuzulassen. Also gleichzeitig sagen zu können, ich freue mich auf dieses Spiel und ich möchte mir dieses Spiel auch nicht irgendwie die Freude nicht kaputt machen lassen. Trotzdem kann ich wahrnehmen, dass zum Beispiel, wie wir es jetzt aktuell zum Beispiel erlebt haben, dass die Entwicklung unter nicht geilen Umständen passiert ist. So, das ist also, dass man anerkennt, dass das, worauf man sich freut, nicht unantastbar ist, sondern dass es wie alles auf dem Planeten Fehler hat und Fehler hervorbringt. Oh. Und du, Mandy?
Sorry. Ich wollte noch was ergänzen. Zwar ist mir noch eingefallen, was da natürlich auch krass dazu gehört, ist halt so eine unfassbare Erwartungshaltung. Vielleicht schon Bilder im Kopf zu haben, wie es aussehen muss oder wie die Handlung sich weiterentwickeln wird, falls es eine Fortsetzung ist. Und die quasi Unfähigkeit dann zu akzeptieren, dass es vielleicht doch anders ist oder sich darauf einzulassen. Sondern man hat schon so ein krasses Bild davon, dass man nur sich mit dem zufrieden gibt, was man halt eh schon in seinem Kopf hat.
Ja. Und das passiert ja auch oftmals gerade in so einer Gruppendynamik, dass man sich gegenseitig so hochstachelt und auch nämlich in Fanforen und Communities und Gruppen so spekuliert wird, was da wohl alles Geiles irgendwie drin sein wird, dass halt, dass man sich schon so die Erwartungshaltung so gegenseitig so krass hochgestachelt hat, dass es eigentlich kaum noch erfüllbar ist. So. Und wie war es denn bei dir, Mandy, als du dann, also du sagst, Fallout 4 hat dir da nicht so gut gefallen, hat das irgendwie... Ist das dann umgeschlagen bei dir? Also war das dann von purer Freude und Hype direkt so zum Gegenteil zu so uneingeschränkter Wut und auch also so, ne, so eine totale Enttäuschung und Wut? Oder war das dann schon so, ja, es ist nicht ganz so gut, wie ich dachte, ist also auch nicht total schlecht? Oder also wie war das für dich?
Also Wut würde ich jetzt nicht sagen. Es ist halt wirklich dann mehr so Enttäuschung. Und dadurch hat sich für mich einfach so die Perspektive bei dem geändert, dass ich halt einfach diesen Hype-Sachen abgeschworen habe und da selber gar nicht mehr mit so großen Erwartungen an irgendwelche Titel rangehe, weil ich mir im Prinzip da die Finger verbrannt habe, öfters in der Vergangenheit, weil ich so gehypt war und weil die Erwartungshaltung dann einfach so tief gefallen ist. Ne?
Also und war Fallout 4 dein letzter Hype?
Ja, also es gibt ab und an mal so, jetzt ist es mehr so eine überschwängliche Freude, aber so wirklich Hype, wie ihr jetzt auch schon zusammengefasst habt, was ich übrigens genauso finde, dass es sich irgendwie wechselseitig mit einer Community aufbaut, dass es dadurch erst wirklich zum Hype wird. Also ich glaube, dass sich das auch bedingt, wenn man halt einfach dazu beiträgt. Man macht irgendwas und informiert sich oder ähnliches und dann trägt man halt wieder in die Welt hinaus irgendwie seinen Hype und seine Freude und das wird dann alles zu so einem riesigen Ball, der rollt. Also einfach, wenn man auch für sich mit seinem unreflektierten Hype, wie das Lisa auch gesagt hat, ich würde das auch unterschreiben, dass man halt mit so einer naiven Freude daran geht und man sich das überhaupt nicht kaputt machen lässt und dann, ja, gibt es da einen irgendwie bist du so ein Sprachrohr mit allen anderen zusammen und dadurch kommt halt der Hype zustande. Ja.
Finde ich auch schon deswegen mal interessant, weil, was?
Ich wollte gerade noch eine Folgefrage stellen, ob ihr es schon mal geschafft habt, dann so erfolgreich auch Coping-Mechanismen anzuwenden. Also wenn Hype vorher da war und ihr hattet einen Tunnelblick auf eine Sache, die ihr nur mögen konntet, also nichts anderes war zulässig und dann hat es aber halt nicht diesem genauen Bild entsprochen, was ihr euch vorher gemacht habt und dann aber halt so die die Erwartungen und Gefühle irgendwie so zu managen und zu deregulieren vielleicht auch, oder nee, zu regulieren, dass ihr dann trotzdem noch Gefallen dran finden konntet.
Ja, das kann ich, also bei mir war, wie gesagt, das letzte Mal Zelda, Twilight Princess, und das war für mich, weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Ich weiß nur, es war jetzt keine wirkliche Enttäuschung in dem Sinne, dieses Spiel für mich, aber es war auch so das letzte Mal, dass ich ja wirklich so richtig krass tief drin war in so einer Fan-Community und mich gemeinsam mit Leuten eben auf diese Mischung aus Start von Wii und das neue Zelda so sehr gefreut habe, dass ich halt wirklich, also ich konnte die Nacht davor nicht schlafen, so aufgeregt war ich. Ich war auch noch wesentlich jünger als jetzt, logischerweise. Es ist ja auch schon ein paar Jahre her.
Ein paar.
Und ich kann mich noch erinnern, dass das damals bei der Wii und bei Zelda so ein bisschen einfach war, dass es so ausgefranst ist, so, weißt du, es war jetzt nicht so, dass ich dann so total die Enttäuschung hatte, gar keinen Fall, weder auch nicht, dass es so war, dass ich jetzt total mich, das genauso war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich kann mich nur noch erinnern, dass dann halt sowieso nach diesem Kauf der Wii ich dann halt Zelda gespielt habe. Ich habe Twilight Princess, ich glaube, ich habe das hätte ich nie durchgespielt komplett.
Ach was.
Und dann einfach generell so bei mir war, begann so die Phase, wo Gaming sowieso unwichtiger, sage ich mal, für mich wurde. Dann kam es ja mit, ne, dann fing ich irgendwann mein Studium an und so weiter. Und dann war das in der Zeit auch, war ja eh für Jahre Gaming bei mir so gut wie gar kein Thema mehr. Deswegen waren da in diesem Fall gar nicht so die Coping-Mechanismen nötig, weil es einfach irgendwie generell, sag ich mal, mein Gaming-System sich sowieso runtergefahren hat irgendwann.
Okay.
Ich kenne das eher so von Musik, dass ich vor allem von einer Sängerin, die ich sehr gerne mag, Tori Amos, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, dass ich von ihr geredet habe, dass es da halt, dass ich da auch in so einer Fan-Community drin war und sich halt so mega auf Alben gefreut haben, die Leute, wenn die dann halt nicht komplett wirklich so waren, wie man sich das vorgestellt hat und so geil und so und das, aber da hat sich dann bei mir immer auch nach so einer ersten Enttäuschung und vielleicht dann auch so einer, ich möchte es nicht, so einer diffusen Wut eher, es ist jetzt keine Wut, die wirklich so war, ich hasse, sondern eher so eine Wut darauf, dass es nicht so gut geworden ist, wie ich es mir gedacht habe und dass es hinter den Möglichkeiten zurückgeblieben ist, solche Sachen halt eher so dieses so, ah Mann, ich wünschte, das Album wäre das, was ich gerade gebraucht habe, so eher so in diesem Sinne so. So
eine oder Wut vielleicht auch nochmal das Album, was sie schon mal gemacht hat oder so, ne, man wünscht sich
vielleicht
dann
auch so oder halt wie auch mit dem Community-Ding, wieso ist es nicht das geworden, was wir uns alle irgendwie vorgestellt hatten, so, warum ist es das nicht geworden, so, und aber das ist dann bei mir so eine automatische Regulation sich einsetzt, dass ich dann doch irgendwann in diesem Fall halt entdeckt habe, nö, einige Lieder gefallen mir ja total gut, ach guck mal, hier ist total der Ohrwurm und da ist ja doch interessant und dass sich das dann irgendwie so von alleine besänftigt hat. Also ich habe dann irgendwie, es ist bei mir nie ausgeschlagen in so eine, ne, sowas halt irgendwie, das ist bei mir nie passiert. Aber gern die Frage zurück an die anderen, wie war es denn bei euch, wenn habt ihr Hype erlebt, dass der bei euch hinterher wirklich, wo es schwierig war für euch, euch irgendwie nicht irgendwie darin zu ergehen, wie scheiße das jetzt alles geworden ist?
Also, wenn ich mal anfangen darf, kurz, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, Matthias. Also, bei mir war das auch nie so, selbst wenn ich krass enttäuscht war, dass ich dann irgendwie rausgegangen bin und keine Ahnung, Entwickler angeschrieben habe, wie scheiße sie sind oder so, sondern dass ich dann eher sogar den Fehler in Anführungsstrichen bei mir gesucht habe. Also ich weiß noch, bei Tekken 7, da war ich tatsächlich, das war so eines der wenigen Male, wo ich wirklich gehypt war, wo ich auch in so einer Community drinne war, die total gehypt war. Und dann kam das Spiel halt raus und alle fanden das, soweit ich das noch weiß, super geil in der Community. Und ich hab's ja sogar getestet, und fand's halt okay. Es war halt irgendwie, in dem Moment habe ich so für mich gedacht, das ist halt eigentlich genau das gleiche wie die letzten Tekken-Spiele, nur dass es vielleicht technisch ein bisschen besser ist, aber auch davon habe ich nicht so viel gesehen. Und da dachte ich dann aber auch nicht, ah, das ist ja super scheiße, dass die Entwickler das jetzt nicht krass verbessert haben. Klar, im ersten Moment denkt man sich schon blöd, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt und was Besseres drunter vorgestellt. Aber letzten Endes war das für mich dann halt so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, ja, vielleicht ist das Genre aber auch nicht mehr ganz so passend für mich. Vielleicht bin ich einfach inzwischen interessiert an anderen Spielen und es ist ja schön, dass andere so viel Spaß damit haben, aber es ist jetzt in dem Fall einfach nicht so doll was für mich. Und dadurch habe ich auch nicht wirklich einen Coping-Mechanismus gebraucht, weil das hat sich halt schon von selbst irgendwie so runterreguliert und ich habe mich dann halt anderen Spielen zugewendet und das war auch okay, auch wenn ich mich jahrelang drauf gefreut habe, aber es war dann im Endeffekt nicht schlimm, dass es nicht das wurde, was ich mir vorgestellt habe.
Mhm. Aber im Grunde hast du ja gecoped. Ich finde es ganz lustig, dass du das erzählst, weil das ist ja so klassische Ursachenumschreibung dann im Endeffekt. Und ich kenne das auch von mir selber, wenn ich, egal ob das jetzt Musik ist oder auch bei Filmen, dann gucke ich auf IMDb oder bei Serien, was haben die so für Bewertungen und gleiche das mit dem ab, was ich gerade empfinde. Und dann denke ich auch so, wenn das total auseinandergeht, egal in welche Richtung, liegt das jetzt an mir? Sind die alle blöd oder bin ich jetzt der Geisterfahrer? Und dann fängt man ja, also das ist ja schon der erste Coping-Prozess, dass man anfängt zu überlegen, wie kriegt man diesen Konflikt jetzt irgendwie erklärt? Und wenn es dann halt ist, dass man sagt, okay, vielleicht sind Kampfspiele halt einfach nichts für mich. Aber meine Bewertung ist schon, die passt schon ungefähr.
Und bei dir, Mandy, hast du noch?
Also bei mir ist es dann auch ähnlich so gewesen, dass sich das natürlich reguliert hat. Also bei Fallout jetzt wäre das Beispiel gewesen, dass ich erstmal einfach akzeptiert habe, wie es ist. Also gar nicht mehr vorgestellt habe, oh, das wünsche ich mir, so sollte es gerne sein, sondern ich habe das Spiel so genommen, wie es ist. Und habe mich dann halt auch auf eher positive Sachen, also die mir wirklich positiv aufgefallen sind, konzentriert und die dann genossen, wo ich gesagt habe, ah, das ist viel besser als bei Fallout 3. Siehste, es gibt doch noch ein paar Verbesserungen. Also von daher habe ich es mir dann eher schön gemacht, indem ich mich auf die positiven Sachen konzentriert habe, anstatt da jetzt rumzumausern, dass es mir gar nicht gefällt. Oder ich habe halt auch Wege gefunden, das Spiel so zu spielen, wie ich es cool finde. So, selbst wenn sich die Entwickler das gar nicht so gedacht haben, sondern ich habe gedacht, gut, das passt jetzt anscheinend nicht so auf mich wie und meinen Geschmack. Dann mache ich es mir halt, wie ich es möchte im Prinzip, indem ich einfach die Mission nicht so folge, wie die das wollen und mich da dran erfreue oder einen ganz neuen Sinn darin sehe. Also ich habe dann so das Beste aus der Situation gemacht, würde ich sagen, weil ich das Franchise halt einfach liebe.
Ja. Deswegen finde ich das ganz interessant, weil Fallout 4, kann ich mich noch gut erinnern, war eins der ersten nach meiner Gaming-Pause Spiele, das ich wieder so richtig gespielt habe. Und ich habe das damals total gerne gemocht, aber lag aber auch daran, weil ich halt die ersten Fallout-Teile nicht gespielt habe. Und einfach PS3-Zeit so gut wie gar nicht irgendwie mitgemacht habe, außer dann zum Ende hin Let's Plays viele geguckt und so. Aber das nicht gespielt und dann mit Fallout 4 einfach angefangen. Und ich fand es echt, das hat mir Bock gemacht irgendwie, wo man auch wieder sieht, wie subjektiv dann auch sowas wie Hype und Enttäuschung und so ist, ne? Wenn jemand, der halt diesen weder die also den Hype gar nicht mitmachen konnte, weil er die ersten Teile nie gespielt hat, natürlich dann auch ganz anders an das Spiel rangeht als jemand, der wie du alles mitgemacht hat vorher und halt mit so einer krassen Erwartung rangegangen ist. Ne? Das ist ja auch interessant, wie subjektiv sowas dann natürlich ist. Und würdet ihr denn sagen, und ich gebe einfach jetzt mal Lisa den Staffelstab für die erste Beantwortung, dass Hype, man sagen kann, dass Hype generell etwas Schlechtes ist?
Nee, würde ich nicht sagen. Also Hype per se finde ich nicht schlecht, weil, wie vorhin schon gesagt, das ist halt so ein kindliches Gefühl, das hat man im Erwachsenenalter normalerweise nicht und von daher ist es eigentlich eher was Tolles, wenn man sich das erhalten kann, dass man sich so doll, so naiv über etwas freuen kann. Es wird halt nur dann was Negatives, wenn es halt umschlägt in den Hate, wie es halt sehr, sehr oft leider der Fall ist, weil dann an einem bestimmten Punkt halt einfach dann doch bei dieser kindlichen Freude vergessen wird, zu reflektieren und vielleicht auch einfach offen zu sein für das, was auf einen zukommt. Und dann ist halt natürlich die Enttäuschung oder die Gefahr der Enttäuschung total groß. Und wenn diese Enttäuschung da ist und in Hate umschlägt, dann wird es halt zu einer ganz krass negativen Geschichte.
Mhm. René?
Ja, ich sehe das ähnlich. Also ich würde auch sagen, Hype könnte was total Schönes sein, wenn man sich irgendwie doch die ganze Zeit bewusst ist, was man da macht. Also wenn man einfach diese Gefühle zulässt und sich da auch bewusst vielleicht reinsteigert und so treiben lässt, aber sich die ganze Zeit eigentlich, das immer im Hinterkopf ist noch so ein Schalter irgendwie da oder ein Lämpchen aktiv, das einen immer wieder darauf hinweist, ja, das ist gerade total irrational und du gibst dich hier gerade einfach so einer kindlichen Vorfreude hin. Also eigentlich auch wie man es machen sollte, so im besten Fall, wenn man irgendwie Videospiele konsumiert, ne? Weil dann da lässt man sich auch auf irgendwas ein, was nicht real ist oder was jetzt nicht rational total erklärbar ist, so die ganze Zeit. Aber man weiß, man sitzt eigentlich gerade noch vor dem Fernseher und ist nicht in diesem Spiel drin.
Ja.
Und kann immer wieder so zurückkehren. Immersion. Ja, genau.
Dieses Immersionsding finde ich sowieso so eine merkwürdige. Also, ich glaube, ich habe noch nie Immersion gespürt bei einem Spiel. Ich habe noch niemals das Gefühl gehabt, ich bin wirklich diese Person. Das wollte ich auch nie spüren. Aber wie sieht das bei dir aus, Mandy? Würdest du heute gerne noch, also vor allem diese kindliche Seite des Hypes, vermisst du das auch vielleicht ein bisschen sogar so, dieses krasse Gefühl von Hype und sich so etwas so total hingeben?
Ja klar, also ich meine, ich habe solche Momente ja auch immer wieder, ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass das bei mir komplett abgestellt ist. Es sind wahrscheinlich dann eher so Ebenen und Phasen, wo es dann mal ist. Und das ist dann natürlich auch schön, wenn das alles so positiv bleibt. Und mir fällt zum Beispiel auch ein, ich habe mal eine Halbphase gehabt, das war WoW, da habe ich nachts vor einem Mediamarkt gecampt mit verschiedenen Leuten.
Ach was.
Und ich weiß nicht, was wir gewartet haben. Ich glaube auf Wrath of the Lich King oder weiß ich was, und das Spiel war halt geil und wir alle sind danach nach Hause gefahren, das runtergeladen und losgezockt. Das kann ja auch positiv sein, also auch so auf einer individuellen Ebene, dass man, wenn es nicht enttäuschend ist, weil das Spiel einfach geil ist und man so überhaupt gar nicht kritisch oder reflektiert daran geht, sondern einfach eben auf dieser Hypewelle reitet und es gibt auch gar nichts Negatives, weil man ist so gehypt und alle sind gehypt und es ist so ein tolles Erlebnis, dieses Ganze drumherum. Ja, also von daher finde ich das immer noch so, aber ich glaube, das kommt vielleicht auch mit dem Alter und umso kritischer und reflektierter man wird, ebbt das halt einfach ab.
Ne? Ja. Also ich finde es auch interessant, weil ich sowas wie Hype heute so gut wie gar nicht mehr erlebe. Also dieses, ich kann es, weil Hype ist für mich halt auch eher sowas, was halt länger anhält. Also Hype ist nicht jetzt irgendwie wie so, oh, ich freue mich total auf dieses Spiel und dann habe ich das aber auch übermorgen wieder vergessen, dass ich mich total darauf freue und dann sind wieder andere Sachen. Sondern Hype ist, finde ich, hat auch sowas, dass ich das so, das ist sowas längerfristiges, ne? was sich ja meistens auch eher aufbaut und mehr wird. Und ich finde, das bekannteste Bild ist ja einfach so der Hype-Train halt so. Ne? Man springt auf und man ist auf der Reise dabei. So, es gibt ein Ziel, man fährt mit und man ist dabei halt irgendwie. Und was ich, deswegen, wir sind gerade als ich jetzt selbst drüber nachgedacht habe, ich glaube, eine Sache haben wir vielleicht sogar noch vergessen, aber korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Wir haben ja so gesagt, also eine negative Seite vom Hype vielleicht auch, nämlich, dass gerade wenn es darum geht, dass es in einer Gruppe ist, dass es in einer Community ist und dass man halt sich so ein bisschen gegenseitig hochstachelt und so weiter, dann gibt es auch so ein gewisses Gefühl von so Besitztum oder Anspruchsdenken kommt auf. Also es ist sowas so im Englisch wie so Ownership, also dieses Gefühl zu haben, wir haben uns hier was ausgemalt, das muss jetzt so sein. Also ne, das ist dann Umschlag von so geil, es wäre cool, wenn es so wäre, zu das muss jetzt so sein. Und das ist unsere Marke, das ist unsere IP hier. Wir sind die Fans, wir bestimmen, was gut ist und was nicht. Und das bringt mich eben auch schon ein bisschen zu der Diskussion des vergangenen Jahres. Weil was ich so interessant finde, auch deswegen dieses Hype und Hass, weil wir haben zweimal eine ganz, finde ich, interessant, einmal Mitte des Jahres, einmal Ende des Jahres, finde ich, zwei komplett unterschiedliche Arten von Hype erlebt, der zu Hass geworden ist. Und ich finde, der erste Fall, wenn wir über The Last of Us 2 nachdenken, ist das, was ich gerade meinte, dieses Gefühl von Besitztum, von Eigentum und das enttäuscht wird. Und das fand ich halt irgendwie bei The Last of Us 2, ich weiß nicht, ob das ja wahrscheinlich auch alle mitverfolgt, so krass, dass da halt sich so eine totale Vorstellung davon aufgebaut hat, wie dieses Spiel sein muss, wie es vorgeführt werden muss, welche Charaktere sich wie verhalten müssen. Und dann ist halt ein 180 passiert und es ist genau das nicht passiert. Es ist genau, alles hat sich gegen das, was die allermeisten Leute haben, fest davon ausgegangen sind, so wird es sein und so hat es auch zu sein, das Gegenteil ist passiert. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ist das sowas, wenn ihr euch zurückerinnert an diese Debatte, sage ich mal, wie habt ihr das erlebt und habt ihr zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwie verstehen können, warum jetzt so viele Leute sich über dieses Spiel aufgeregt haben?
Nein. Absolut. Also okay. Ich glaube, dass da Leute einfach viel zu sehr emotional involviert sind und das sich überhaupt nicht abgrenzen können von solchen Dingen und das dann auch am Ende des Tages sich nicht klar machen, dass das Videospielen ist, ja, das ist nicht ihr Leben, das ist nicht, das ist, und wie du schon sagst, die Entwickler versuchen eine Geschichte zu erzählen, klar, dann passt es dir halt nicht, dann dreh dem Spiel den Rücken zu und such dir ein anderes und diese Involviertheit und dieses sich damit identifizieren auch teilweise, das kommt ja auch nochmal dazu, das ist aber auch nochmal ein ganz anderer Punkt. Ich finde es einfach nur schockierend, was das für Dynamiken lostreten kann und also wirklich, ich bin da fast schon sprachlos, was da ja auch mit Morddrohungen und Sonstiges in einer Weise umgeschlagen hat. Das ist bedenklich und ich weiß auch nicht, ob solche Menschen an sich schon solche Neigungen oder Richtungen haben und das auch losgelöst von dem Videospielen vielleicht passieren würde auf ganz anderer Ebene. Ja, sehr bedenklich, ganz schlimm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Oder nachempfinden, besser gesagt.
Ja. Sonst noch Wortmeldungen?
Also sowas wie Morddrohung, ich glaube, das hast du ja wirklich bei jedem größeren Release, egal ob es Musik, Videospiele, also wenn du mal mit Entwicklern, Entwicklerinnen redest, ich glaube, die haben alle eine Historie von Drohung und Anfeindung, die bekommen haben. Und klar, je größer der Hype und je größer dann der Erwartungsbruch ist, desto stärker fallen dann auch die emotionalen Reaktionen aus. Das heißt, das ist für mich eher so ein Social-Media-Phänomen oder Web 2.0-Phänomen, diese Enthemmung, glaube ich. Quasi so weit zu gehen, erste impulsive Gedanken, die man hat, in relativ schneller Geschwindigkeit und ohne nochmal über mögliche Konsequenzen nachzudenken, an jemanden zu adressieren. Egal, ob das jetzt ein Publikum ist, was potenziell irgendwie so auf Twitter oder so, wo es potenziell jeder lesen kann, oder ob man wirklich Mails oder persönliche Nachrichten an Entwickler und Entwicklerinnen schreibt. Das ist für mich so ein Webphänomen. Aber im Endeffekt kann man ja auch sagen, dass der Hype in der Art und Weise, wie wir den jetzt erleben, ist ja auch ein Webphänomen. Zumindest, oder vielleicht nicht unbedingt der Hype, aber alles, was so an krassen Reaktionen dann im Nachgang von der Veröffentlichung stattfindet, ist irgendwie ein Webphänomen. Also du hast auch vor dem Internet schon Hypes, aber da hast du das dann irgendwie so in einem eher privateren, persönlicheren, einem kleinen Rahmen ausgehandelt oder vielleicht mal mit einem Leserbrief oder du hast dich eher so an die Gatekeeper gehalten, also so Redakteure, Redakteurinnen und so, die dann geschrieben haben, ist das jetzt cool oder ist das nicht cool, die das kritisiert haben oder so und hast es dann so im Freundeskreis oder so ausgewertet und jetzt hast du halt das Potenzial dazu, vorher schon so eine riesengroße Online-Gruppe zu bilden, die dann, wie du vorhin schon gesagt hast, Matthias, auch schon diese Ownership irgendwie für sich, jetzt fehlt mir das richtige Wort dafür.
In Anspruch nehmen.
Danke, genau. Für sich in Anspruch nimmt und da den direkteren Kommunikationskanal auch zu den Leuten, die da verantwortlich sind.
Ich glaube aber auch, was aber auch interessant ist, wenn du es gerade sagst, ich glaube, wo es auch eine Verschiebung gegeben hat, und ich glaube doch, dass Hype irgendwie ein Webphänomen ist, denn ich glaube, was man früher so Hype genannt hat, ist eher so reines so Fandom dann gewesen. Also weil Hype, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ist, glaube ich, seltener vor dem Internet, sehr viel seltener vor der Veröffentlichung von etwas gewesen, sondern dann im Nachhinein hat sich ein Fandom gebildet. Und da ist dann, das ist dann entstanden und auch gewachsen. Das Interessante am Hype ist ja, dass er eigentlich charakteristisch eher vorher halt immer ist, dass er, bevor irgendetwas released, ist dieser Hype da. Klar, der kann auch irgendwie dann noch danach weiter da sein oder sowas wie der Fortnite-Hype ist dann vielleicht noch was anderes, aber oftmals ist, finde ich, hat der Hype sowas davor gelagertes und die Bilder und die Gedanken und die Diskurse, die vorher existieren, auf ein Release hin. Und wenn du zurückdenkst an Lisa, an Last of Us 2, war das ein Spiel, auf das du dich auf irgendeine Art und Weise, sag ich mal, gefreut hast oder das überhaupt verfolgt hast? Und wenn ja, hast du sowas kommen sehen? Hast du schon vorher gedacht, so, das könnte ein Release werden, der wird ein bisschen turbulenter, sagen wir es so?
Ja, also in dem Ausmaß hätte ich es jetzt nicht erwartet, aber ja, es hat sich für mich tatsächlich schon zumindest im Kleinen angekündigt. Also ich war definitiv nicht auf dem Hype-Train bei dem Spiel. Ich habe mich trotzdem darauf gefreut, vor allem wegen der Story und weil ich das Studio einfach gerne mag. Und ich habe es auch damals halt noch beruflich bei Giga verfolgt halt. Als die ersten Trailer rauskamen, hat man das halt schon krass gemerkt, dass die Leute dieses Spiel haben wollen und dass die Leute auch genaue Vorstellungen haben davon, wie dieses Spiel sein soll. Am Anfang noch relativ ungenau, aber später wurde es schon sehr deutlich, sie wollen halt einfach wirklich The Last of Us 2, also quasi eine Fortführung exakt vom ersten Teil und nicht unbedingt eine Fortführung vom Gameplay oder sonst irgendwas, was es ja letzten Endes auch geboten hat auf jeden Fall, sondern halt eine Fortführung von dieser Geschichte in eine ganz bestimmte Richtung. Und als dann die ersten konkreten Trailer rauskamen im Sinne von Story und man gesehen hat, dass halt hauptsächlich in den Trailern Ellie zu spielen sein wird, da gab es halt so viele Kommentare darunter mit, wann zeigt ihr endlich den Trailer, in dem wir sehen, wie man mit Joel spielt und so. Also es war schon sehr, sehr deutlich, in welche Richtung ja, dann, die Gedanken
dann ist ja auch noch das Skript geleakt, ne? Und dann wussten sie ja spätestens.
Ja, das war dann viel später nochmal, aber in der Zeit, wo noch nicht viel darüber bekannt war, war das trotzdem auch schon vorhanden, diese Denke halt, dass sie unbedingt Joel spielen wollen. Und dann kam ja dieser Trailer mit dem Kuss und da ging es ja halt auch krass ab. Also,
na klar.
Da hat man dann halt auch schon gesehen, okay, das Spiel will offensichtlich in diese Richtung gehen. Ich persönlich fand das mega cool. Ich fand es ab da nochmal irgendwie 10-mal interessanter. Aber man hat halt in den Kommentaren gemerkt, dass es nicht das ist, was die Fans sich halt erhofft haben. Und ich glaube, da ist halt der Stein einfach schon ins Rollen gekommen. Und spätestens als dann dieser krasse Leak kam, wo die Leute gesagt, also wo es einerseits ein Lager gab, die gesagt haben, nee, das kann gar nicht sein, so wird es auf gar keinen Fall. Und die andere Seite gesagt hat, was, das wird so, dann spiele ich es auf gar keinen Fall. So, da hat man schon gemerkt, dass das ein schwieriges Thema sein wird. Aber dass es solche Ausmaße nimmt, hätte ich da auch nicht gedacht.
Ja, also für mich ist Last of Us 2 auch ein Beispiel von wirklich der pur rein der toxischen Seite von Hype. Also, dass alles, was an Hype schief laufen kann, ist, weil ich habe das sehr genau zum Release verfolgt. Ich habe da ja auch dann für Grenzgamer ein kleines direkt am ersten Tag einen Artikel rausgehauen, weil mir genau klar war, wie es jetzt so die nächsten Wochen weiterlaufen wird. Und es ist leider auch genauso gekommen, wie ich es da prophezeit habe. Und das ist für mich dieses klassische, diese Diskurse, die damals waren und die auch bis heute angehalten werden, ist so, nein, wir sind auf gar keinen Fall frauenfeindlich oder homophob oder transphob. Nein, das ist nicht das Problem. Unser Problem ist, dass sich die Charaktere niemals so verhalten hätten.
Ja, genau.
Ja, wo ich halt denke so, das, was, hä? Ja. Also erstens, es sind
die kennen die alle Figuren. Persönlich.
Genau, wir kennen die alle persönlich. Ich hab Joel schon, ne, so oft mit dem bin ich Kaffee trinken gewesen, bevor
er brutal
umgebracht wurde.
Das hätte der nie gemacht.
Hätte nie gemacht, ne? Mit so einer alten Tunte auch noch Kaffee trinken zu gehen. Aha. Aber das war wirklich, das hat mich so wieder so gezeigt, zu was Hype fähig ist, zu wirklich diese anmaßende Position einzunehmen, zu sagen, so wir wissen, wie sich diese Charaktere verhalten hätten. Und dann auch überhaupt nicht sowas zuzulassen wie, selbst wenn man annehmen würde, ja, eigentlich wollten die eine ganz andere Geschichte erzählen, Teil 1 hat eine ganz andere Geschichte vorbereitet, Teil 2 hat dann, also das war, sagen wir mal, das war dann eine spontane Idee, wir machen das jetzt doch so, wir brechen mit dem, was wir eigentlich vorhatten und wir machen was anderes, was jetzt einfach eine Annahme ist, ich denke nicht, dass es so war. Ich bin recht, wahrscheinlich gab es schon längere Überlegungen, wie diese Geschichte weitergeführt wird. Anyway, selbst dann, diese Anmaßung zu haben, so der andere Weg wäre der richtige und der einzig richtige gewesen. Das, was ihr gemacht habt, ist falsch. Das ist halt so eine, so, was ist Kunst? Das ist ja eine Annahme davon, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, diese Geschichte zu erzählen. Alle anderen Abweichungen von dieser vorangenommenen möglichen Geschichte sind falsch. Und das bedeutet ja eigentlich, dass alle Menschen, die an diesem Last of Us 2 mitgearbeitet haben, das Recht abgesprochen wird, ihre eigene Vision, die sie von der Geschichte hatten, auszuführen. Und das ist ja, ist dann halt so eine ganz gruselige Vorstellung davon, wie kulturelle Produkte und Kunst eventuell, wenn man es auch teilweise nennen möchte, halt irgendwie zu funktionieren hat. Ja. Nämlich nach so einer, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie ihr das richtig machen könnt. Jeder Bruch ist falsch. Jede Enttäuschung, die ich habe, geschichtmäßig, so, also im Sinne von, die Geschichte ist enttäuscht, weil da passiert was Trauriges, so meine ich das halt. Ne? Jedes irgendwie, oh Gott, das ist so schlimm, was hier gerade passiert ist, darf nicht passieren, es muss genauso ablaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und Joel wäre niemals, hätte der sich so verhalten und wäre so ums Leben gekommen. Ich spoilere jetzt dieses Spiel, es kommt ums Leben.
Nein!
Hast du noch nicht gespielt? Ja.
Was? Aber ist auch egal, erzähle.
Hast du es wirklich noch nicht gespielt, Lisa? Nee.
War das jetzt wirklich ein
Spoiler? Nein,
ich war Mandy.
Ich habe beide nicht zu Ende gespielt, aber
als so. Oh, naja. Aber er stirbt auch in den ersten 2 Stunden. Also das ist wirklich kein, das ist die Prämisse des ganzen Spiels halt.
Es ist doch gut jetzt.
Aber es ist ein Schockmoment, auf jeden Fall.
Gut, auf jeden Fall, ne, das ist so dieses, und darauf basierte ja diese gesamte Kritik in Anführungszeichen, war ja so, das wäre niemals passiert und alles, was danach passiert, ist deswegen auch total falsch. Natürlich hat das dann auch ganz viel damit zu tun gehabt, dass es Frauen waren, die dann die Protagonistinnen sind, dass auch noch eine von diesen Frauen queer ist, das natürlich, ne, weil das wäre, das ist in dieser Hype-Vorstellung wäre sowas natürlich niemals vorgekommen.
Richtig, ja.
Das, also es war so ein fester, dieser Hype-Train hatte so ein genaues Ziel, dass sowas wie, was, queere Charaktere, ist so, hätte sofort alles mal, zu den Gleisen gebracht. Halt,
wartet, ne? Mal, wir sind jetzt hier gerade bei queeren Charakteren, können wir nochmal zu dem Punkt zurückgehen, an dem Joel gestorben ist?
Soll ich noch weiter spoilern, ja?
Nein, ich meine, so reden dann die Leute wahrscheinlich.
Ja.
Die sind total überfordert. Ja.
Und aber das bringt mich, weil ich finde, was ich nämlich interessant finde, was mir auch erst so richtig aufgefallen ist, das Gegenteil davon, obwohl es also vom Ausmaß her eigentlich genauso eine große Shitshow war und auch immer noch ist Cyberpunk 2077, ja. Wo wir es zu tun haben mit Enttäuschungen, die ja so gut wie gar nicht inhaltlich sind, sondern die rein sich auf Performance beziehen, also von den quote-unquote Fanboys, ne? Also von Fanboys, Fangirls, Gamon, also außerhalb dieser Bubble gibt es natürlich noch ganz andere Kritik an diesem Spiel, aber von diesen Leuten, die sich halt, die in mega auf diesem Hype-Train waren, CD Projekt Red ist die geilste Firma aller Zeiten, die würden uns niemals enttäuschen, die machen alles richtig, das ist the second coming of fucking Jesus, ist so, und dann bringen die plötzlich ein Spiel raus, das auf ihren Konsolen, das die sie besitzen, wie Arsch läuft und selbst auf ihrem PC teilweise Sachen zum Absturz bringt, so dass also habt ihr da, seht ihr das ähnlich, dass das eigentlich so interessanterweise eine, auch wenn das Ausmaß gleich groß ist, eigentlich eine ganz andere Art von Hate und Hype und Hate ist, als es zum Beispiel bei Last of Us 2 der Fall war?
Ja, voll.
Ja.
Okay, nächste Frage, nein.
Ich gebe Lisa den Vortritt.
Ihr könnt ja einfach gleichzeitig dasselbe sagen, wie das denn dann.
Ja.
Nee, Mandy, fang Lisa, du gerne an.
Oh. Ja. Also, dann Mandy. Nein, Mandy. Mandy macht jetzt. So.
Mandy macht jetzt.
Ja, sorry.
Ich würde ganz anders sagen, dass das Problem des Hypes bei Cyberpunk auch ein ganz anderes ist als bei zum Beispiel The Last of Us 2, weil da ist ja eher so das Problem dieses Ownership und oh, das entspricht nicht meinen Erwartungen. Mhm. Ich finde eher, was man bei Cyberpunk beobachten konnte, ist, dass das ja alles von den Entwicklern oder den Publishern im 7-8 Jahre so lange forciert worden ist, auch durch Werbung, PR und Co. und alles hier mit drum und dran, dass die Leute sich da richtig drauf eingestellt haben extrem Hype aufgebaut, sich dann teilweise auch so damit identifiziert, weil sie wahrscheinlich immer auch in irgendwelchen Foren, Community-Aktionen oder sonstiges so involviert waren, dass dann auch dieses, was dann lustigerweise zu beobachten ist in den Kommentaren, dieser Verteidigungsmechanismus auch greift, dass die Leute jetzt zum Beispiel das Spiel immer noch verteidigen, auch wenn sie eigentlich objektiv sagen müssten, okay, das ist Grütze, und dann siehst du dann die Kommentare der Leute, nein, aber dies und das und Witcher 3 war ja am Anfang auch nicht gut und dann machen die noch Updates und dies und das. Ich finde, das ist eine dieses, dass man so sich damit identifiziert, dieser Hype ist nochmal eine ganz, ganz andere Richtung. Das ist dann vielleicht auch nicht so schwer wie das mit diesem, dass die Leute ausrasten bei The Last of Us 2. Aber das finde ich auch super interessant, dass man so im Prinzip einen Konflikt mit sich selbst hat, weil man hat sich so damit identifiziert und das verteidigt und dann kann man auch nicht davon abrücken, selbst wenn das Ergebnis am Ende scheiße ist. Und das finde ich auch wieder, ja, ob es problematisch ist, ist eine Frage, aber super interessant.
Mhm. Mhm. Das, und du, Lisa, sorry.
Ja, ich finde das ähnlich wie Mandy, ich finde das auch so vollkommen absurd irgendwo, weil vor allem als das Spiel noch nicht ganz draußen war, aber schon die ganzen Reviews kamen, gab es ja diese krasse Hate-Welle nicht gegen die Entwickler, sondern gegen Leute aus der Presse, die das Spiel getestet haben, beurteilt haben und dem dann eine 8 gegeben haben oder so, was halt schon krass ist, weil wenn man sich Cyberpunk irgendwie auf der PS4 anguckt, dann ist es auch von einer 8 sehr weit entfernt so.
Ja.
Also eine 8 ist schon echt gut für so ein Ergebnis, aber trotzdem sind die Leute da halt mega drauf steil gegangen und haben total draufgehauen auf die Leute, die halt Reviews geschrieben haben, weil ihnen das nicht genügt hat, weil sie der Meinung waren, dass das Spiel viel besser ist, obwohl sie es nie gespielt haben. Und das fand ich halt auch richtig heftig, dass da halt teilweise wieder Redakteure und Redakteurinnen mega niedergemacht wurden, einfach weil sie den Job haben, das zu testen und den Leuten halt ehrlich zu sagen, wie es ist, weil was sollen sie machen? Sollen sie dem einfach eine 10 geben und dann kaufst du es dir und denkst dir so, toll, das ist nicht spielbar auf meiner Konsole? Das können sie ja halt auch nicht machen. Und das fand ich halt so heftig und so bezeichnend halt für diesen Hype, wo der halt hinführen kann, dass die Leute halt so unreflektiert sind, dass sie nicht mal sehen, dass Leute, die dir vielleicht was Gutes wollen und die dir diese 70 € Kauf ersparen wollen, weil es gerade halt noch nicht gut ist, dass du die dann so fertig machst. Also das hat mich schon, das hat mich überraschenderweise sogar mehr schockiert als das bei The Last of Us 2, weil das mit The Last of Us 2 war halt irgendwo erwartbar und das hat sich abgezeichnet. Und klar, ich wusste auch, dass die ganzen, so doof es klingt, Fanboys von CD Projekt Red nochmal eine besondere Schublade sind, so, die in solchen Sachen sehr unreflektiert sind und sehr
You are very special,
speziell, würde Trump sagen. ja, aber trotzdem hat es mich halt in dem Moment, wo es dann so kam und wo dann irgendwie auch, keine Ahnung, mir ist noch ein Artikel im Kopf von einer Reviewerin, die geschrieben hat, dass die und die Quest, da hat sie das nicht verstanden, weil das halt im Game Design doof war. Und die Leute haben dann halt, also ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie bemängelt hat, ich müsste das auch nochmal nachlesen, aber auf jeden Fall haben die Leute dann auf sie draufgehauen und gesagt, das wäre ihre eigene Schuld, wenn sie es nicht verstehen würde. Und dann 2 Wochen später kam das Spiel raus oder so und man hat halt gesehen, nee, es war halt nicht spielbar. Das hätte der beste Spieler der Welt nicht schaffen können, weil die Quest war halt einfach zerschossen. Es war halt technisch nicht möglich so.
Was auch immer eine Quatscherklärung ist, du halt spielst so einfach nicht gut genug oder sowas.
Ja. Das ist die einfachste Erklärung, ne?
Ja.
Und bei dir, René, wie hast du bisher so Cyberpunk und den Hype und vor allem den Hate danach erlebt?
Ah, ich finde das total anstrengend. Wenn ich an dieses Spiel denke, dann verbraucht sich meine komplette Energie augenblicklich. Ja. Also ich finde, Cyberpunk zeigt im allerwahrsten Sinne des Wortes, was Hype bedeutet und dann auch, was die Resultate sein können, also aus Rezipientensicht. Ich habe gerade noch mal ein bisschen strebermäßig im Cambridge Dictionary nachgeguckt. Da steht nämlich bei Hype, da bezieht sich der Begriff gar nicht auf das, was die Leute damit machen, sondern das, was, Lisa hat es schon angedeutet, was seitens der Werbetreibenden passiert, dass das quasi ein immer und immer wiederkehrender Mechanismus der Bewerbung und der Diskussion und des Agenda-Settings ist. Also quasi eigentlich so der medienbetriebliche Aspekt des Ganzen, das wird da als Hype beschrieben. Und das ist ja wirklich das, was unfassbar auf die Spitze getrieben wurde bei Cyberpunk, wo mich das schon viele Jahre, bevor es rauskam, schon genervt hat, wenn ich davon nur gehört habe. Und dadurch und auch mit der Vorerwartung oder beziehungsweise mit der Vorerfahrung, die man gemacht hat, mit der Rezeption von The Witcher 3, der Fernsehserie, die dann auch noch kam, also diesem ganzen Kult, der um dieses Spiel und damit auch um dieses Studio entstanden ist, plus eben diesem Hype, der generiert wurde durch Presse, ne, die spielen da ja, also ne, man kann das ja jetzt nicht nur auf die Werbetreibenden schieben, die Presse, vor allen Dingen die deutsche Spielepresse spielt da auch eine große Rolle, oder also nicht nur die deutsche, die internationale Spielepresse spielt da eine große Rolle, das dann auch noch zu befeuern und immer wieder zu ventilieren und so. Und dadurch hatte das Spiel schon sehr, sehr lange vor Release eigentlich keine Chance, einfach nur ein gutes Spiel zu sein. Das musste entweder komplett beschissen sein oder es musste das Beste sein, was die Menschheit jemals erlebt hat. Alles dazwischen war quasi geschürt durch diesen Medienrummel nicht mehr. Es war kein, das gab es sicherlich auch so, aber die Pole, die sich aufgemacht haben, der Großteil der Leute hat sich irgendwo in einem dieser beiden Extreme eingefunden, in einem dieser Narrative. Und deswegen zeichnet dieses Spiel oder die Reaktion darauf auf den Release auch so perfekt ab, was Hype im unkontrollierten und extremen Ausmaß bewirkt. Ja. Nämlich genau, dass dann entweder halt auf den Tod verteidigt wird, dass die Rezensenten einfach nicht spielen können oder dass das ja noch nachgebessert wird, wie Lisa gerade meinte. Oder dass man das Spiel gar nicht mögen darf. das kriegt man ja dann auch. Man darf das nicht mögen, sonst ist man irgendwie blöd. Was ich auch oft gelesen habe, jetzt beklagt ihr euch darüber, dass das Spiel nicht auf einer 7 Jahre alten Konsole läuft. Ja, was ist das für ein Argument? Also wenn es für die 7 Jahre alte Konsole veröffentlicht und verkauft wird, dann muss es gefälligst auch darauf
sein. Korrekt, also du kannst nicht einfach ein... Ja.
Es wird einfach nicht zugelassen, dass man es doof oder gut oder auch sehr gut finden kann, sondern es musste in eines dieser beiden Extreme verortet sein. Ansonsten war das nicht logisch, nicht nachvollziehbar.
Das ist auch, also das ist jetzt auch das, was ich als letzten Punkt so ein bisschen ansprechen wollte, ist, natürlich kann Hype niemals, also gerade im Videospielbereich, weil ich finde durchaus, dass der Videospielbereich da auch nochmal, wie bei so vielen Dingen, irgendwie eine kleine Sonderposition einnimmt, wenn es darum geht, wie das Hype nicht ohne PR gedacht werden kann. Und dass natürlich Hype auch, es gibt sicherlich auch Spiele, wo ein Hype entstanden ist, dann vielleicht teilweise auch eben darum danach ein wenig, die überraschend waren dann halt, ne? Ich meine, allein dieser Among Us ist ja zum Beispiel ja so ein Beispiel dafür von, da hat sicherlich nicht diese fette PR-Maschine von diesem Indie-Studio dafür gesorgt, dass ja dieser Hype entstanden ist. Aber dass natürlich, gerade wenn es im Vorfeld an Veröffentlichungen ist, ein AAA-Veröffentlichung dann vor allem, natürlich ein krasses PR-Spektakel immer abgefeiert wird. Und es ist, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, aus meiner Erfahrung, die ich jetzt habe, ist es mir bei keinem Spiel so krass aufgefallen wie bei Cyberpunk im Vorfeld. Ja. Also seit Jahren wird jede Woche irgendwas von diesem Spiel berichtet. Und jede Gaming-Presse ist darauf aufgesprungen, hat davon berichtet. Oh, man hat Pimmel in diesem Spiel, die man größer und kleiner machen kann. Man kann non-binär sein. Oh, doch nicht. Oh, doch. Oh, vielleicht. Oh, man weiß es nicht. Aber jedes ist eine einzelne News. Und natürlich dann, oh, so lang ist dieses Spiel, so groß ist dieses Spiel, so toll ist die Grafik. Oh, Keanu Reeves, der übrigens immer noch nicht schauspielern kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin auch... Und dann halt so ein krasser Berg an Erwartungen aufgebaut wurde, die halt auch ganz viele Menschen sehr dankbar aufgenommen haben, muss ich sagen. Sehr, sehr dankbar dafür waren, sich mal so richtig geil auf so ein Spiel freuen zu können. Und dann habe ich halt auch bisher bei keinem Spiel danach irgendwie so sehr erlebt, dass, ja, wie du schon sagtest, es gibt keinen grauen Bereich mehr. Es gibt, dieses Spiel ist absoluter Trash und wer das geil findet, der ist irgendwie, der ist so gebrainwashed, der Idiot, der, wie kannst du so eine Grütze gut finden? Auch als so die ersten Reviews rauskamen, fand ich auch sehr interessant, als ich dann auf Twitter gelesen habe, so, ja, es kommen hier wieder, ist doch alles nur gekaufter Kram und hier, da kannst du ja gar nichts drauf geben, ist ja alles nur so PR und so. Natürlich von Leuten, die dieses Spiel nicht gespielt haben, die trotzdem ganz sicher waren, dass es natürlich Trash ist. Und dann das genaue Gegenteil aber halt auch. JournalistInnen, die halt jetzt bemängeln halt irgendwie, oh, dieses Spiel wird jetzt so niedergeredet, dabei ist es doch eigentlich das spannendste Spiel seit Jahren und man kann so viele Sachen machen und ganz ehrlich, beides ist absoluter Trash. Beides ist nicht wahr. Es ist weder das schlechteste Spiel aller Zeiten, es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten. Es ist vielleicht für jemanden das beste Spiel aller Zeiten, sicherlich. Aber so deklarieren ist das beste Spiel aller Zeiten, nach welchen Kriterien denn bitte? Also nach welchen Kriterien ist dieses Spiel oder ist überhaupt irgendein Spiel das beste Spiel aller Zeiten oder der letzten Jahre? Also diese Aussage finde ich allein schon bescheuert, weil nichts ist das Beste der letzten Jahre, es ist deine Meinung. dann halt diese nicht fähig zu sein, zu erkennen, es ist ein gutes Spiel geworden. Es ist ein gutes Spiel geworden, das auf vielen Plattformen leider noch viel zu viele Probleme macht und das noch nicht hätte rausgebracht werden dürfen. Höchstens auf PC. Und da auch nur für Leute, die gut Geld für ihren PC ausgegeben haben. So, für diese Leute kann dieses Spiel vielleicht sogar sehr gut momentan sein. Es ist aber eigentlich, und so habe ich das auch versucht in meiner Besprechung, die ich da irgendwie nach einem Wochenende mehr oder weniger durchspielen runtergekloppt habe, zu schreiben, es ist beides. Es ist beides, wo wir halt wieder bei dem Anfang sind, so ein bisschen, was Hype halt nicht zulässt, leider ist, dass etwas sowohl gut und auch irgendwie man kann sich darauf freuen, man kann es geil finden, man kann auch ein bisschen hypen und man kann trotzdem die andere Seite sehen. Man kann trotzdem zulassen, dass es ungleichzeitig, vermeintliche Ungleichzeitigkeiten gibt, die aber gleichzeitig stattfinden.
Ja.
Und das Spiel ist sowohl, hat es seine gute Seiten und hat seine total interessanten Themen und hat auch eine, wie ich immer noch finde, eine ganz coole, offene Spielwelt. Es hat aber auch altbackene Systeme, es überrascht an sehr wenigen Stellen und es ist halt buggy wie Sau. So. Und das bringt mich aber schon mehr oder weniger so ein bisschen zur letzten Frage, weil, ne, wie wir schon festgestellt haben, PR spielt eine riesengroße Rolle. So. Und ich will jetzt gar keinen Fall sagen, dass Cyber, dass irgendwie CD Projekt Red schuld daran ist, dass sie jetzt irgendwie da Hate kriegen, weil Hate ist sowieso, finde ich, immer, da müssen wir wahrscheinlich nicht drüber diskutieren, ist immer schlecht. Das ist nie etwas, was irgendwie gut ist. Wirklich Hate, der unreflektiert ist und der sich, der oftmals in Menschenfeindlichkeit und Ähnliches irgendwie
ausartet. Ja, der überhaupt an Menschen gerichtet ist, ne? Also man kann ja die Sache genau, kritisieren, aber nicht die Leute irgendwie anfeinden, ja, die das gemacht haben.
Genau, man kann sagen, boah, ich hasse dieses Spiel, es ist überhaupt kein Problem, aber dann zu sagen, ich hasse CD Projekt Red und ich sage denen das jetzt auch, gibt überhaupt keinen Grund für. Macht man nichts mit besser, du machst dich nicht besser, du machst die Situation nicht damit besser, nichts wird dadurch besser. Und aber was mich zu der letzten Frage so bringt, habt ihr, weil wir waren ja alle mal, sind noch oder waren an einem Punkt Menschen, die auch über Videospiele geschrieben haben. Und dieses, es ist noch wichtiger, wie ich finde, sich einem Hype zu widersetzen, wenn man über Videospiele schreibt und sich halt auch damit auch der Werbung der PR zu widersetzen. Habt ihr Punkte gehabt, wo ihr gemerkt habt, es fällt mir gerade echt schwer, noch zu erkennen, was ist hier PR, was ist tatsächlich etwas Substanzielles? Also sag ich mal, sich nicht von dieser Hype-Maschinerie einlullen zu lassen. Hattet ihr Punkte, wo ihr gemerkt habt, boah, es fällt mir an bestimmten Sachen schwer, oder war das für euch immer einfach so zu sagen, nee, das erreicht mich gar nicht? Lisa?
Ich hatte eher das Gefühl, dass ich durch den Job erst zu dem Punkt kam, wo ich sagen kann, das erreicht mich gar nicht, weil es so eine Reizüberflutung ist. Also als normaler Nutzer sucht man sich ja die News raus, die einen halt interessieren, und liest dann vielleicht auch nicht jede News davon, sondern nur jede dritte oder so. Und dadurch ist es gar nicht so eine Reizüberflutung. Und wenn du dann gehypt bist, dann willst du jede Info darüber haben, aber du hast nicht gleichzeitig auch noch jede Info über Call of Duty und jede Info über dieses Spiel und so weiter. Ich hatte eher das Gefühl, dass es als Redakteurin für mich so whatever war irgendwie. Ich habe auch tatsächlich am Ende der Karriere gemerkt, am Ende dieses Jobs gemerkt, dass ich mich nicht mehr auf Spiele freuen kann. So, ich habe komplett die Freude daran verloren irgendwie.
Oh, da gibt es einen schönen Artikel auf Grenzgamer.
Oh, okay. Ja, gut, dass wir Werbung nochmal dafür unterbringen, und danke für den Tipp, ich werde ihn mir anschauen. Ja, aber auf jeden Fall habe ich das halt echt bei den letzten E3 gemerkt, mich hat das nicht mehr so wirklich gepackt, was da vorgestellt wurde. Und die Jahre davor hatte ich halt meine Mini-Hypes, wo ich gesehen habe, boah, da auf das Spiel freue ich mich und hier auf das Spiel freue ich mich. Und als Redakteurin am Schluss dann irgendwie, als ich so viele Informationen dann hatte, kam es zu dem Punkt nicht mehr. Klar, ich habe trotzdem noch drüber geschrieben, und klar, vielleicht habe ich damit auch Leute dann, die das gelesen haben, gehypt, aber ich selber war nicht in dieser Verfassung so irgendwie. Mir hat das so ein bisschen den Spaß geraubt.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich auch. Ja. Bei dir, Mandy, als jemand, die noch in diesem Business drin ist?
Ja, also ich würde auch sagen, dass mich das auch abgestumpft hat, seit ich so professionell mit Videospielen zu tun habe. Also dieses Hypen, dieses innerliche Gefühl, dieses kindlich Naive, was wir auch angesprochen haben, das kommt halt dadurch gar nicht mehr so, weil man einen viel, weiß ich nicht, sachlicheren, kritischeren Blick darauf hat. Manchmal bin ich vielleicht dann sogar zu kritisch, weil mich dieses ganze Business und dieses ganze Aufgeblasene mit PR sogar eher nervt teilweise. Also dann bin ich dann überkritisch. Deswegen würde ich sagen, dass ich mich von sowas nicht vereinnahmen lassen würde. Und es hat mir dann auch eher diese Hype-Fähigkeit eher weggenommen. Was ich aber, wie gesagt, auch gar nicht so schlimm finde, weil es für mich ja in der Vergangenheit auch, als ich das privat noch hatte, meistens in Enttäuschung gemündet hat. Ich erfreue mich jetzt halt einfach, dass ich irgendwelche Spiele beobachte, oder wenn ich weiß, okay, da kommt jetzt irgendein Indie-Spiel, und wenn die Substanz halt stimmt, ich gucke, beobachte das, und da ist ja gar nicht so eine große PR-Maschinerie hinter, dann gucke ich die Entwicklung und freue mich dann, und wenn das mich überzeugt, was ich da so sehe, ja, dann kann ich auch Freude empfinden und kann in die Zukunft schauen und denke mir, oh, das kommt bald, aber nee, so richtig Hype gibt's nicht mehr, da bin ich auch abgestumpft und ja.
Renne.
Ich kann das nachvollziehen, dass Mandy davon genervt ist. Also ich bin, als ich neu in dem Beruf war, relativ blauäugig in die ersten paar Events reingegangen, also so Pressetermine, beziehungsweise auch in den Kontakt mit Presseleuten und musste dann erstmal lernen zu unterscheiden, was du eben meintest, Matthias, was ist jetzt eine substanzielle Information und was ist gerade irgendwas, was mich nur, also was mich emotionalisieren möchte, damit ich dann diese Emotion weitertrage in Berichte, die ich schreibe, weil das ist ja der Sinn davon, dass die einen so bauchpinseln. Als ich das dann aber so ein bisschen auseinanderhalten konnte und gemerkt habe, wie die Abläufe sind, die sind ja immer relativ ähnlich, da hat es dann auch irgendwann angefangen, mich zu nerven. Also da musste ich mich dann auch sehr davon lossagen, dem zu viel Gewicht beizumessen, weil ich mich dann darüber geärgert hätte. Ich finde nämlich manchmal, habe ich so den Eindruck gehabt, man wird nicht so richtig ernst genommen oder ich weiß nicht, manche PR-Leute haben so den so einen Duktus drauf, als würden die gerade mit ihren Konsumenten sprechen und nehmen einen nicht so als mündige und auch professionelle Redakteure wahr, sondern denken, hey, wenn wir dir jetzt hier noch so einen coolen, weiß ich nicht, Kugelschreiber rüberschieben, ja. dann wirst du doch bestimmt irgendwie einen Wertungspunkt mehr geben, ha? Augenzwinker. Und ja, ich habe mich da auch teilweise verarscht gefühlt und musste das dann echt so ein bisschen abschotten, damit mich das nicht nervt. Oder wenn du manchmal so dann auch Telefonate geführt hast mit manchen PR-Leuten, wo du genau wusstest, also ich nenne jetzt hier keine Beispiele oder so, aber bei manchen wusstest du einfach, die haben gerade einen richtigen Scheißjob. Die haben gerade irgendein total bekacktes Spiel oder eins, das auch nur mittelmäßig ist und die müssen dir das jetzt irgendwie so aufs Brot schmieren, weil das deren Job ist, als sei das der nächste geile Scheiß. Und die erzählen dir dann ein Zeug, wo ich mir denke, ey, lass doch jetzt mal hier auf Augenhöhe einfach miteinander reden. Gebt uns die Infos, die ihr habt und wir entscheiden dann, ob uns das wert ist, darüber zu schreiben und was wir für eine Wertung geben. Und da muss ich dann sagen, um mal so ein positives Gegenbeispiel zu nennen, das habe ich im Indie-Bereich dann öfter mal gehabt, gerade so auf Events wie der Gamescom oder so. Da ist das total geerdet. Also wenn du da mit den Entwicklern und Entwicklerinnen zu tun hast, meistens ist es ja so, da ist dann keine PR dazwischen geschaltet. Die sind auch so ein bisschen unbeholfen, wenn die dir das erklären, aber die sagen dann nicht, hier, guck mal, wir haben jetzt hier das heißeste Eisen gerade im Ofen, sondern die zeigen dir das, erklären dir das, beantworten deine Fragen und wenn du es cool findest, ist schön, da freuen die sich, dass du drüber schreibst und wenn nicht, dann ist es halt so. Dann finden die sich damit ab. Und das fände ich so angenehmeren Umgang damit, ehrlich gesagt.
Ja, ich hatte sowieso schon seit, auch bevor ich damit angefangen habe, so über Videospiele zu schreiben, einen kritischen Umgang spätestens irgendwie in der Uni auch gelernt mit Firmen, mit Unternehmen. Und mir ist sehr, sehr schnell bewusst geworden, als ich dann angefangen habe, ist mir nochmal, was ja schon was irgendwie auf der Hand liegt, aber was einem nochmal wirklich deutlich wird, wie viel Kohle da halt hintersteckt, ne? Mhm. Also das halt, das wird ja gerade sowas wie bei CD Projekt Red, das ist dann ja so, das ist gar keine PR, das sind eigentlich nur coole Leute, die lustige Sachen auf Twitter posten, ja, so, ja, ne? Genau. Und oh, die Statue, die ihr danach noch in die Hand gedrückt kommt bei der Gamescom, das ist einfach nur so ein nettes kleines Geschenk, weil wir so cool sind und ihr auch. Ja. Wir sind so die netten Entwickler von nebenan, so weißt du, sowas halt. Und das, wenn du dann einmal halt erlebt hast und vielleicht auch mal darüber recherchiert hast und auch mal Interviews geführt hast und dich ein bisschen auskennst in der Branche, du weißt ja, wie viele Millionen, zusammengenommen Milliarden Euro da halt hinterstecken, hinter solchen PR-Aktionen, ja. Welche Hebel gezogen werden, um möglichst fetten Impact zu haben, um möglichst viele Leute zu begeistern für das Spiel. Und dass keine dieser Firmen, und das bedeutet jetzt nicht, weil ich finde das mal so eine Verwechslung, wenn man sagt, so Firmen sind keine freundlichen Menschen. Natürlich arbeiten freundliche Menschen bei Firmen und auch in CD Projekt Red arbeiten sehr viele tolle Leute, auch Künstler und Künstlerinnen und auch Menschen, die das wahrscheinlich gerade mega nahe geht, dass ihr Spiel, an dem sie so lange gearbeitet haben, so technisch nicht so geil geworden ist und viele Leute krass enttäuscht sind. Das ist wahrscheinlich für viele Leute eine richtig krasse, schlimme Zeit gerade. Ja, ja. Aber trotzdem immer wieder zu bedenken, so diese PR-Person, mit der du sprichst, die mag eine total coole Person sein, die repräsentiert in diesem Augenblick, wo sie mit dir, also in diesem Fall mit mir als Journalist spricht, aber im Namen einer riesengroßen Firma, eines riesengroßen Unternehmens. Und die haben immer einen Grund, weswegen sie gerade mit dir sprechen. Und PR hat den Grund, sie wollen Dinge verkaufen. Ganz einfach. Sie wollen Inhalte verkaufen, sie wollen das Spiel verkaufen, sie wollen eine Stimmung verkaufen, sie wollen einen Hype verkaufen, sie wollen irgendeine Art, wollen sie verkaufen. Und das ist auch ihr Job halt so, ja. Es ist jetzt nicht so, dass sie die Teufel alle wären, das ist halt ihr Job. Und deswegen ist es mir sehr schnell, sehr leicht gefallen, das alles nicht an mich heranzulassen. Eher im Sinne von, dass ich auch genervt bin davon. Also, dass ich wirklich schnell auch genervt und überrascht da manchmal bin, wenn ich dann doch andere Leute, jetzt nicht unbedingt JournalistInnen oder RedakteurInnen, aber auch Menschen in sozialen Medien und sonst wo erlebe, die sich dann halt so voll da reinfallen lassen in diesen Hype halt und dieses alles aufgeben, was irgendwie an kritischen Menschenverstand noch da ist. Und dann, das ist halt, kann ich dann nicht mehr, kann ich einerseits nachvollziehen, weil ich selbst mal, habe ich schon auch öfter gesagt, so ein Nintendo-Fanboy war und deswegen Fanboy-Tum und Hype gehen ja sehr schnell Hand in Hand. Ich es nachvollziehen irgendwie so, aber ich finde, es ist halt unglaublich schade irgendwie. Ja, also deswegen muss ich echt sagen, also Hype beeinflusst meine Arbeit nicht, weil ich mich nicht hypen lasse, tatsächlich nicht mehr. Und dann es ist aber irgendwie, ja, wie sind wir so wieder an dem Punkt, ein bisschen schade ist es ja halt auch, weil wir wollen vielleicht können wir die Runde beenden mit so einem nochmal mit der guten Seite des Hypes, die ja dieses, wie Mandy auch mal gesagt hat, dieses Kindliche, dieses sich einfach mal so ohne jeder Kritik, ohne so etwas, dieses, was ja auch das Schöne an der ganzen Sache ist, so dieses, wie man halt, wenn man als Kind war und irgendwas einfach richtig, richtig toll fand, so mit allen Gefühlen, die man hat, einfach unkontrolliert irgendwie auf damit umgeht, so. Das ist schade, dass man sowas als Erwachsener kaum noch hat. Andererseits ist natürlich auch wichtig, dass man als Erwachsener sowas nicht mehr hat, weil man recht viel Verantwortung als Erwachsener hat, die man als Kind noch nicht hat. Und dementsprechend auch anders. Deswegen möchte ich gerne vielleicht diese, ohne jetzt zu hypen, aber auch weil es so Anfang des Jahres ist und so, vielleicht so ein bisschen so ein, trotz aller Kritik, die wir mal haben, was sind denn so Sachen auf diesem Jahr rein spielemäßig, von denen ihr denkt, dass sie irgendwie euch berühren werden, dass sie euer Herz erwärmen werden, dass ihr damit Spaß und Freude haben werdet, also Spiele in diesem Sinne, in diesem Fall. Fällt euch da irgendwas ein, wo ihr denkt so, ah, das ist sowas, das ist so ein kleiner Schatz von mir, auf den ich nicht viel kommen lasse gerade, sagen wir es so. René, fang du jetzt mal an.
Ich könnte dir aus dem Stegreif jetzt, ich bin so überrumpelt, ich könnte dir kein Spiel nennen, das in diesem Jahr rauskommen soll. Deswegen höre ich mir erstmal die Antworten der anderen.
Das überhaupt rauskommen soll.
Ja, ich stehe gerade so auf dem Schlauch. Also ich will mir die PlayStation 5 kaufen irgendwann, wenn es die mal wieder für einen normalen Preis gibt. Und dann werde ich auch Cyberpunk spielen. Aber ansonsten, darüber hinaus, habe ich noch gar keine richtigen Gaming-Pläne dieses Jahr.
Nö, ist ja vollkommen legitim.
Aber was ich sagen kann, ich bin tatsächlich noch in der Lage dazu, mich mal so mitreißen zu lassen. Zuletzt beispielsweise bei Jurassic World habe ich jeden Infohappen aufgesaugt und dann auch die Trailer tausendmal geguckt und mich übelst gefreut und meine Freude mit eingeteilt. Und ich bin total enttäuscht von diesem Film gewesen. Aber diese Phase der Vorfreude, des Hypes, den ich selbst erlebt habe, die war trotzdem schön. Erinnere ich mich gerne zurück dran.
Das war auch schön, tatsächlich. Hype, also das zu schaffen, auch wenn man enttäuscht ist, sich mit lieben Gedanken zurückzudenken an den Hype, den man vorher hatte. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus, Lisa? Hast du denn spielemäßig jetzt irgendwas, worauf du dich dieses Jahr freust?
Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr rauskommt, aber es gibt ja, und ich weiß leider auch nicht, wie es heißt, vielleicht könnt ihr mir aber helfen.
Beste Worte.
Ja, aber es kommt ja jetzt in nächster Zeit
das
Katzenspiel, ganz genau.
Ja,
das hatte ich auch gesagt.
Ja.
Aber
da bin ich an Bord. Da bin ich an Bord.
Stray, glaube ich, oder so.
Stray, genau. Stray, da freue ich mich sehr drauf und da lasse ich auch nicht viel drauf kommen. Ich werde das auf jeden Fall spielen. So, keine Ahnung, aber auch da bin ich nicht gehypt. Also wenn scheiße wird, wird scheiße und ich gebe halt Geld für ein Spiel, außer scheiße ist. Wird dann halt so. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich bin gespannt, wie sie das umsetzen werden.
Ja.
Und dann auf sehr, sehr lange Zeit halt der zweite Teil vom Final Fantasy VII Remake, aber wer weiß, wann das kommt.
Ja. Ich habe gerade mal gesehen, es heißt Stray und der Publisher ist Annapurna Interactive, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist.
Ja.
Ist mein absoluter Lieblingspublisher tatsächlich.
Ja,
Mandy,
bei mir auch.
Außerhalb von Stray.
Also ich tue jetzt bestimmt ganz, ganz vielen Indie-Entwicklern Unrecht, dass mir spontan keins einfällt, aber bestimmt irgendein Indie-Titel.
Little Nightmares 2 kommt dieses Jahr, sehe ich gerade.
Indie.
Ah,
von Ubisoft. Nein, es ist überhaupt von Bandai
Namco. Aber was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist tatsächlich hier Hellblade, der zweite Teil. Das ist mir gerade so. Und ich war ja so, siehst du, das ist wieder. Ich habe eine Reihe, ich fand den ersten super und jetzt habe ich Angst, dass ich, wenn ich mich darauf freue, dass es wieder in die Hose geht. Deswegen, ich freue mich, aber ohne große Erwartung. So. Mhm.
Interessant, habe ich gar nicht dran gedacht. Hellblade 2, ja, ist auch ein Spiel, auf das ich mich, das ich auf jeden Fall freudig erwarte und auch spielen werde. Bei mir ist es, und das ist auch so die einzige Reihe, die das noch so ein bisschen bei mir schafft, dass ich manchmal vielleicht auch so ein, mich dann zu YouTube bewege und mir so ein Video angucke oder in irgendwelchen Fanforen irgendwelche Spekulationen mit durchlese, ist bei mir Elden Ring. Also, Soulsborne Ring. Mhm. Genre. Keine Ahnung, was dieses Jahr rauskommt. Ja. Ist höchstwahrscheinlich sogar eher nicht der Fall, dass es dieses Jahr rauskommt. Ist ja zuletzt recht still darum geworden. Es gab halt einen diesen Ankündigungstrailer, wenn man ihn so nennen möchte. Danach kam nicht mehr allzu viel. Das neue Spiel von From Software zusammen mit J.R.R. Nein, J.R.R. Tolkien. Genau. Wie heißt der nochmal?
Martin.
Ja, Martin, aber der ist doch nicht J.R.R., oder?
Doch, auch. Glaube ich schon, ich glaube.
Echt?
Die heißen beide okay, so, ja.
Das fällt mir jetzt. George R.R. Martin heißt der, nicht J.R.R. J.R.R. ist Tolkien.
Ja, okay.
George R.R. Martin, also der, der Game of Thrones geschrieben hat, der schreibt auch Elden Ring mit, zumindest, glaube ich. Ich weiß nicht, ob er es alleine
dann
schreibt.
Dann sterben aber ganz viele Charaktere.
Wahrscheinlich.
Das jetzt schon sicher sein.
Sterben.
Und alle Staffel 8 wird scheiße.
Grausam.
Aber ja, das ist so ein Spiel, auf das ich, oder so eine Reihe, die es ab und zu mal schafft, dass ich nicht gehypt bin unbedingt, aber dass ich Interesse daran habe, was andere darüber denken, wie andere darüber fühlen, was sie so spekulieren und was da wohl so kommen mag. Also das ist zumindest so eine, wo ich mich ganz gerne mal so ein Fandom, das dann leider auch sehr schnell toxisch wird, aber zumindest wenn es um Vorfreude geht, ganz, ganz, ganz cool ist. Mhm. Ja, das ist mein Spiel des Jahres. Ist ja schön. Zweimal Katzenspiel, einmal Hellblade, einmal nichts und einmal
und einmal Elden Ring. Und einmal Jurassic World.
Einmal Jurassic World. Meine Geschichtslehrerin korrekt, hätte gesagt, zurück. Einmal nichts und das doppelt, wenn ich immer keine Antwort wusste. Aber wisst ihr was, ich sage jetzt einfach Shin Megami Tensei 5. Ich weiß nicht, ob das in diesem Jahr noch rauskommt.
Wie hast du mich genannt?
Oh, Entschuldigung. Shin Megami ja, cool. Tensei.
Tensei. Ja, gut, Kinder, es war wunderschön, mit euch zu sprechen. Ich finde es schön, dass wir mal uns austauschen konnten über Hype und Hate. Und hoffe, wir werden uns 2021 noch ab und zu mal öfter hören. Und ihr, ja, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, uns auch öfter hören werdet. Wie immer am Ende, abonniert doch mal The Shit Out auf unserem Podcast. Folgt den ganzen Leuten, die mitreden, findet ihr in den Shownotes, wo die so alle sich herumtreiben in den sozialen Medien. Es gibt auch von was auch immer bestimmt sowas wie ein Twitter- oder Instagram-Account.
Ja, beides.
Ja, gibt's. Und das ist auch mega lebendig
total
da.
Sozial
da geht die Post an.
Wer da nicht dabei ist, ey, der verpasst die Hälfte des
Hypes. Der verpasst den Hype, ja.
Ja, verpasst, ne? So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderschönes 2021 und euch, liebe Mitmenschen, die ihr gerade an den anderen Geräten sitzt, wünsche ich ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt war ich bin so blöd, ne? Jetzt habe ich gedacht, ist die Sendung vorbei, jetzt seid ihr einfach weg, aber wir nehmen ja gerade auf.